Voetballerij.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, zur ersten Ausgabe im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr habt alle wunderbar gefeiert. Mein Name ist Moritz Heist. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich bin mir sicher, mein Partner in Crime macht das auch. Kai Bäuchling, guten Abend.
Moin, ganz richtig, auch ein frohes neues Jahr von mir.
Ja, wir haben es uns nicht nehmen lassen, gleich am 1. Januar uns hier abends zusammenzufinden. Vielleicht mit der einen oder anderen Müdigkeits- und Katerstimmung mit dabei, aber ich glaube, das ist dann ja sogar relativ passend zu dem, über das wir da reden wollten.
Notwendig, es ist notwendig, weil, also, wann konnten wir das letzte Mal sagen, wir sind dieses Jahr noch ungeschlagen.
Das stimmt auch wieder.
Machen wir das lieber am 1.1. gleich, dann sind wir damit durch.
Richtig, jetzt nochmal der Zeit für die nächste Woche aufrecht und voller Selbstbewusstsein seine Panthers-Kappen tragen und zu sagen, hier, ungeschlagen in 2024.
Ja, genau.
Ansonsten war das so, also ne, wir sagen das ja immer auch wieder, wo ist eigentlich jetzt der tiefere Tiefpunkt oder sind wir jetzt eigentlich endlich mal unten angekommen und aufgeschlagen? Ich glaube, das könnte dann vielleicht doch gestern mal wieder der Fall gewesen sein, außer man findet irgendwann nochmal eine Klippe, wo man weiter runterfallen kann, aber das war schon ein sogenannter Rock Bottom.
Vom Anfang bis zum Ende tatsächlich, ne?
Also, absolut.
Was auf dem Spielfeld passiert ist, was auf den Tribünen passiert ist, alles war wirklich Rock Bottom.
Genau, das werden wir gleich nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wir steigen aber ein mit einer Hörernachricht von Rudi. Den hören wir uns an.
Lieber Kai, lieber Moritz, hier ist wieder euer Rudi, heute aus Görlitz. Erstmal hat mir der Weihnachtsmann wie angeordnet ein wunderschönes Buch geschenkt, nämlich American Football, die Carolina Panthers, gekommen, um zu bleiben. Ja, sehr schön, habe ich mich sehr gefreut. Jetzt sind wir quasi frisch nach dem Spiel gegen die Jaguars und ich muss sagen, ja, kann nur besser werden. Dementsprechend will ich es dabei belassen. Außer hier, es kommt noch die Football-Fachfrage. Ich finde, die O-Line ist ohne Kate Mays irgendwie ein bisschen stabiler. Da freue ich mich mal auf eine zweite oder dritte Meinung. Und sonst wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr. Lasst es euch gut gehen und es kann nur besser werden. Wir hatten ein hartes Panthers-Jahr. Haben wir hinter uns, glaube ich. Und Blick nach vorne. Kann nur besser werden. Ich wünsche euch was. Euer Rudi.
Ja, Rudi, vielen Dank für deine Nachricht.
Kann nur besser werden.
Kann nur besser werden. Das kann man, wirklich so unterschreiben. Ganz viel Spaß auch mit dem Buch. Ich hoffe, wir können dir da ein paar Panthers-Augenblicke mitbieten, die etwas positiver sind als dem. Von daher auch Hut ab, dass du gestern Abend da noch diese Motivation auch hattest oder auch diesen Optimismus zu sagen, es kann nur besser werden, weil, vielen Dank auf jeden Fall.
Also die Nachricht kam wirklich direkt nach dem Spiel, ne? Das war irgendwie 10 vor 10. Das müsste ziemlich genau nach dem Spiel gewesen sein. Ich habe es nicht live gesehen, aber 10 vor 10 bedeutet ja meistens, das Spiel ist gerade vorbei. Und da so ruhig zu sein und so eine Nachricht uns kurz zu schicken, finde ich toll.
Ja, absolut. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, dieser Rock Bottom, der fühlt sich wieder so unfassbar tief an und auch, was du sagtest, ist schon auch auf den Tribünen dann hinterher passierte, da kommen wir dann auch noch zu, aber es ist natürlich wirklich so eine Riesenenttäuschung gewesen nach diesem ja doch so positiven Spiel gegen die Packers letzte Woche, wo man ja wirklich das Gefühl hatte, das war ein Stück weit Breakout-Game von einzelnen Spielern und auch so ein bisschen von der Offense an sich. Und ich war da schon sehr, ich war sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, ob ihr den Newsletter noch gelesen habt, den ich am Wochenende geschrieben habe. Da war ich eigentlich auch sehr, ja, sehr voller Hoffnung. Und dann kam ja dann auch recht spät am Freitag noch die Nachricht, dass ja auch Trevor Lawrence nicht spielen wird für die Jaguars und die ja wirklich total gestrauchelt haben, ne? 4 Spiele in Folge verloren. Ich war da sehr, sehr optimistisch, dass das klappen kann. Oder zumindest in Ansätzen so wie gegen die Packers. Also wenn es dann vielleicht nicht zum Sieg reicht, aber dann wenigstens ein Spiel, das Spaß machen kann und wo man wieder die guten Ansätze sehen kann. Und das war es in keiner Weise. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern. Das finde ich übrigens auch interessant. Ne? Also 26-0. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wann denn das letzte Mal das gewesen wäre, dass die Panthers irgendwie 0 verloren hätten, ich hätte das nicht gewusst. Oder wenn du gefragt hättest, hast du das schon mal erlebt, hätte ich gesagt, ja klar, bestimmt, irgendwann in den letzten Jahren wird das bestimmt mal vorgekommen sein. Mhm. Aber ist es nicht. Also es fand
war ich, auch sehr überrascht, als ich es heute las.
Ja, es fühlt sich jetzt nicht so nach was Besonderem an, aber es ist tatsächlich das letzte Mal am 20.10.2002 passiert, bei den Atlanta Falcons in Atlanta, 0-30.
Und damit waren wir, das war irgendwie auf Platz 2 dieser Streak, habe ich das richtig gelesen auch? Also nur die Baltimore Ravens haben es länger geschafft, nicht 0 geschlagen worden zu sein. Also eine aktive Streak. Ich glaube, nur die Ravens sind länger gewesen. Also da muss diese 0-0 Niederlage noch früher gewesen sein und die sind nicht 0 besiegt worden. Da lagen wir auf Platz 2. Das finde ich bemerkenswert. Also nein, hätte ich auch nicht. Ich hätte auch gedacht, wir haben bestimmt schon mal eine 0 Niederlage besprochen.
Also vor allem in den letzten Jahren oder so, ja. Oder auch in den schlimmen 2010 oder so, diese Seasons, wo man dann weiß, da ging gar nichts. Das war auf jeden Fall das zweite Mal, damit die Panthers jetzt auch offiziell am schlechtesten auf Platz 32 der Liga, wird sich auch nicht mehr ändern in der kommenden Saison. Das heißt, der First Overall Draft Pick geht direkt an die Chicago Bears. Ich glaube, DJ Moore hat sich da auch gefreut, kann man sich jetzt nicht sagen, aber er hat das etwas positiv verpackt, so nach dem Motto, ich dachte eigentlich, ich wäre dieser zusätzliche First Overall gewesen. Ja, gut, ich meine, ich finde das ja nicht so tragisch, weil ich meine, dass Chicago den kriegt, das war klar und das ist natürlich jetzt super bitter, dass das für das, was man eigentlich hochgegangen ist, das gleich nochmal hinterher kriegt. Aber hätte jetzt auch keiner so erwarten können, wenn es dann nachher der 5. oder 6. gewesen wäre. Dass es ein relativ hoher ist, war, glaube ich, schon auch irgendwo klar. Deswegen finde ich das auch nicht so krass. Aber es passt natürlich ins Gesamtbild rein, dass das jetzt ausgerechnet noch der First Overall ist.
Die Bears haben einfach das Maximum bekommen.
Und absolut.
Jetzt stehen sie wieder an 1, so wie letztes Jahr. Und haben auch noch einen sehr guten First-Round-Pick dazu, glaube ich. Obwohl sie haben sich ja ziemlich gefangen in der Saison. Also damit dürften sie wahrscheinlich aus den Top 10 raus sein mit dem zweiten Pick vielleicht. Aber haben wieder den First-Overall-Pick. Und wenn sie sich dazu entscheiden, wieder keinen Quarterback zu nehmen, ja, dann wird bei denen wieder das Telefon klingeln und die werden wieder Picks einsammeln können. Weil die Quarterback-Klasse in diesem Jahr soll ja noch stärker sein als im letzten Jahr. Und es gibt so das ein oder andere Team, das sehr, sehr gerne einen Quarterback hätte. Und da werden die wieder einiges rausholen können. Also die Bears mit dem absolut bestmöglichen Ergebnis für den Trade im letzten Jahr. Für die setzt sich das so richtig gut fort einfach. Stark.
Ja, also Bears-Fans auf jeden Fall. Gut, denen ging es davor auch schon lang schlecht, aber Niemandem geht es so schlecht wie uns.
Genau. Und wenn, dann möchtest du dann möchtest du es ja einfach genau so drehen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es dann irgendwann mal bei uns auch so heißt. Also keine Ahnung, wir spielen jetzt nächste Saison noch so schlecht. haben dann wieder einen First Overall Pick, wollen aber keinen Quarterback, weil nächste Saison Bryce Young funktioniert. Und dann kriegen wir diese Anrufe und machen das daraus, was die Bears jetzt haben. Das wäre schon höchst spannend, tatsächlich irgendwie sich das anzugucken.
Du meinst, das macht dann unser neuer, guter General Manager, der
natürlich
im Kadermanagement den Megaplan hat.
Immer noch Angst, dass, weil Scott Fitterer nach wie vor da ist.
Ich hätte jetzt also um das schon mal kurz vorwegzunehmen, ich hätte heute damit gerechnet, dass er fliegt. Aber jetzt kannst du auch noch die Woche voll warten.
Ja. Der nächste Montag wird, glaube ich, einer der interessanteren Montage sein.
Wir haben ja wirklich schon unfassbar schlechte Spiele hier besprochen in unserem Podcast. Ich weiß unseren Rekord gerade nicht. Für den Abschluss der Saison suchen wir es nochmal raus. Das ist dann unsere Folge zum Saisonabschluss dann sozusagen. Aber ich kann mich, also ich glaube jetzt nicht an so ein Spiel erinnern, das wirklich von vorne bis hinten zusammenfällt und so, ne? Ich habe das hier in unseren Sendungsnotizen so eine kleine Liste gemacht, so ein bisschen über die Punkte, über die man sprechen kann, kurz muss. Und das ist ja wirklich, das ist wie du machst, du hast eine lange Kette von so aufgestellten Dominosteinen, 19 Uhr und dann hat jemand Schnitt gemacht und es ging los. Und dann ist das Ding einfach komplett implodiert mit allem. Unfassbar krass.
Ja, mit allem würde ich nicht sagen. Die Defense hat wirklich lange gekämpft. Dieses Mal muss man sagen. Also die haben ja schon die Jaguars, gerade die Red Zone Defense irgendwie zu Field Goals gehalten. Aber du hast vollkommen recht. Irgendwann helfen auch diese Bremsen nicht mehr und dann klappt einfach alles kaputt. So.
Ich fange vielleicht auch mal an. Also vielleicht schon, ne, bestimmt unpopular opinion, dass ich von diesen Trikots nicht so mega begeistert war. Können sich die ein oder anderen vorstellen, die hier schon eine Weile zuhören. Ich bin einfach nicht so dieser Blau-Fan und dann auch das Gemisch noch mit dem Weiß, ne, war ja eine völlig neue Kombo, gab es so noch nie. Fand ich schwierig schon.
Ich fand's gut.
Ja, okay.
Moritz beendet den Podcast an dieser Stelle. Nein, also ich fand die Kombo tatsächlich ganz gut, aber nicht in diesem Spiel, weil ich wirklich Probleme hatte, die Mannschaften teilweise
auseinanderzuhalten. Ja, sie sahen erstens total gleich aus. Mhm. Ja, und über Blau, Schwarz und Weiß haben wir ja schon oft gesprochen. Aber und ist es ja auch, ne, das war vor 2-3 Jahren oder irgendwann, wo sie das erste Mal diese ganze All-Black Kombo rausgesucht haben, ohne den Helm zwar noch, aber das war ja auch so ein bisschen so ein Omen. Schwarzes Trikot heißt komplett, das wird verloren, das Spiel. Mhm. ja, und dementsprechend jetzt auch die Bilanz bei Panthers-Jaguars-Begegnungen haben, glaube ich, das war jetzt die 8. Begegnung und ich glaube, die Panthers haben auswärts bisher nur eine gewonnen oder so. Aber das sind Statistiken, die sind dann irgendwie doch nicht so. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass es gerade auch insbesondere bei der Defense eigentlich gut funktionieren müsste, auch wenn der Injury Report im Laufe der Woche immer so ein bisschen schwierig aussah, auch mit vielen, also ne, war super lang mit vielen Spielern auch aus der Offense oder aus der Offensive Line insbesondere. Mhm. Und dachte dann, ach ja, ist doch cool, wenn J.C. Horn dann doch auch spielt, dann passt es ja. Er war auch jetzt nicht inactive, aber er hat halt nicht gespielt, weil er war irgendwie questionable wegen seinem C. Aber C.J. Henderson war schon als healthy scratch, also war nicht mehr aktiv zu kriegen für den Kader. Das heißt, es hat dann eben doch nochmal ein Cornerback gefehlt. War schon schwierig. J.C. Horn hat jetzt 29 von 49 möglichen Spielen verpasst. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, die Saison. Das ist halt einfach bitter.
Ja, ich glaube, da wird es dann tatsächlich nicht reichen für einen Vertrag 2025. Also da muss, glaube ich, schon viel passieren im nächsten Jahr, damit das dann irgendwie klappt, aber ansonsten willst du, glaube ich, so einen Spieler nicht bezahlen, den du in so wenigen Spielen letztendlich nur auf dem Feld siehst, egal wie gut er dann ist.
Ja.
Tut einem natürlich in der Seele weh, weil guter Junge, weiß ich nicht, keine Ahnung, das könnte so eine Identifikationsfigur auch sein in der Defense, aber funktioniert halt nicht, wenn du nicht spielen kannst, weil du ständig verletzt bist, das funktioniert halt nicht.
Und also das war im Grunde noch vor dem Kickoff und dann habe ich aber dann erst beim Kickoff gedacht, was ist denn jetzt passiert? Was ist das? Ich weiß gar nicht, ob ich den dann erst nur noch so mit einem halben Auge zugesehen habe, weil es geht ja dann manchmal so mit Werbung und Spielbeginn. Es ist ja manchmal sehr abrupt, wie dann auf einmal der Kickoff startet. Nee, das ist doch gar nicht Eddie Pinheiro. Und vor allem, was ist das für ein Kick? Also, und dann haben sie ihn erst gezeigt an der Seitenlinie. Zwar also umgezogen, aber er sah auch nicht irgendwie happy aus und sagt, ja, nee, ja, wahrscheinlich beim Warmmachen irgendwie mit Hamstring-Problemen. Das heißt, ja, kein Kicker. Und da dachte ich schon, okay, wir hatten das vor ein, zwei Jahren schon mal. Es gab mal ein Spiel ohne Kicker.
Zane Gonzalez, ja.
Richtig. Und das kann nicht funktionieren. Also auch wenn man denkt, okay, fuck it, komm, die Jaguars sind nicht gut drauf, dann machen wir halt nur Two-Point-Conversions oder so. um die große Weisheit, die Cam Newton damals sagte, ein Quarterback ist immer nur so gut wie sein Kicker. Stand das schon, also ließ sich das schon überhaupt nicht gut an, ne? ohne Kicker. Und Kamu Grugier-Hill mit dem Kickoff, den hat er dann einmal gemacht, aber dann glaube ich auch nicht mehr.
Musste er ja auch nicht noch, aber doch, stimmt ja gar nicht, ne? Da musste er ja nochmal gekickt werden dann.
Ja, zur Halbzeit also hatten sie ihn dann nicht, ne? Also, aber
gegen Ende des Spiels, nach dem Touchdown, werden sie aber sehr wahrscheinlich gekickt haben dann, aber da habe ich auch nicht mehr drauf geachtet tatsächlich.
Naja, das auf jeden Fall. Und dann der erste Drive, die Jaguars begannen ja mit dem ersten Drive, konnten sehr, sehr gut marschieren, auch vom Laufspiel her und auch CJ, Bennett. Ich habe ihn doch noch geschrieben, aber jetzt natürlich heute mit dem Silvester-Hangover-Gedächtnis.
Wen meinst du?
Den Quarterback der Jaguars.
Ach so, Beathard.
Ja, mit einem sehr soliden Drive am Anfang. Gleich die Panthers Defense auch schon, aber dann ging es schon los, dass Frankie Louvu ich glaube, es war gleich im ersten Drive, irgendwie einen Finger oder irgendwas ins Auge bekam und dann blutend auch vom Platz ging. Man es schon gesehen hat, wie er sich irgendwie das Handtuch vor die Stirn drückt und denkst, fängt ja richtig gut an. Hier, Kicker kaputt, dann auch noch einer der besten Linebacker im Grunde. Er hat dann wohl weitergespielt, aber so mit einem Black Eye habe ich von einem Reporter gelesen. Also ich schätze, er konnte einfach nur sehr schlecht oder mit dem einen Auge dann nur noch sehr schlecht sehen. Also
Wahnsinn.
Auch wieder absurd und ich habe mich da immer noch gefragt, wie das an dieser Szene hat passiert sein können. Ne? Also ja, der ist mit seinem Gegenspieler ordentlich aneinander gerauscht, aber keine Ahnung, vielleicht hat sich auch irgendwie was vom Helm gelöst oder.
Es geht wirklich schnell.
Ja?
Ja, ja. Also du hast ja den Gesichtsschutz, also ne, die Face Mask, aber die ist ja an den Augen frei, sozusagen. Mhm. Also da kannst du ganz schnell mal dazwischen geraten, wenn du irgendwie deine Hand blöd hältst oder so. Das passiert relativ schnell, glaube ich. Es passiert relativ selten in der NFL. Ich glaube, dafür sind die wahrscheinlich kontrolliert genug und passiert auch jetzt nicht häufig im Amateurbereich oder so. Aber die Chance ist auf alle Fälle da, weil da kommst du halt durch mit deinem Finger sozusagen. Mhm. Das ist nicht so das Problem.
Ja, und dann noch nach einem sehr soliden ersten Drive haben auch bei Bryce Young und in der Offense generell mal wieder überhaupt nichts funktioniert. Bryce Young insgesamt im gesamten Spiel 19 von 32 Pässen, 112 Yards, ein Pick, wurde 6-mal gesackt, 4 in der ersten Hälfte, davon 3 nur durch Josh Allen, der jetzt, glaube ich, auch irgendwie Franchise-Rekord irgendwie hat, zumindest bei den Jaguars. und auch eine sehr, sehr solide Saison.
Wie wir Spielern helfen, ist doch immer schön. Mhm.
Und dann kam es ja dann auch recht schnell, diese nach einem Sack von Roy Robertson-Harris zu der Szene und Bryce Young einfach liegen bleibt. Und ich dachte nur, okay, fuck, jetzt ist es vorbei. Also das
habe ich übrigens gerade live mal kurz reingeschaltet, weil ich die Zeit hatte und dachte so, ach du Herrje, den haben sie ja zusammengefaltet wie so eine Ziehharmonika. Also das sah wirklich, wirklich fies aus.
Naja, und vor allem, wenn der dann so lange da auch am Boden liegt, ne, und denkst, okay, jetzt, also jetzt habt ihr es geschafft, jetzt habt ihr dann endlich kaputt bekommen, nach 15 Wochen, gratuliere.
Und das war vor allem auch bei einem vierten Versuch, ne, ich glaube vierter und zwei. Und das in Field Goal Range, wie gesagt, ich habe einfach nur kurz reingeschaltet und dachte so, okay, warum kicken sie nicht das Field Goal, das wäre das 3-3 gewesen, warum nicht, was fällt dir eigentlich ein, Chris Tabor? Ja, das ist mir dann hinterher erst natürlich aufgefallen, dass Eddie Pinheiro nicht dabei war.
Er ging dann raus, ich war dann an der Stelle auch mal kurz dann für ein paar Minuten nicht live dabei. Und aber er hat, ne, er musste kurz ins Zelt, aber er hat keinen einzigen Snap verpasst. Andy Dalton war für keinen einzigen Snap auf dem Feld. Ja, also ich glaube, wenn man diese Saison noch einen Preis vergeben wollen würde als den Tough-Ass Football Player of the Year, das kann fast nur Bryce Young sein.
Ohne Frage. Was wurde darüber spekuliert am Anfang, wie klein er ist? Und wie verletzungsanfällig er sein wird und dass man ihn gut beschützen muss. Jetzt ist er der am zweitmeist gesackte Spieler, wahrscheinlich jetzt der am meisten gesackte Spieler.
Ich wollte es noch raussuchen, ich habe es aber auch noch nicht geschafft, aber
ja, Sam Howell, wo, also ne, vorm Spiel war es noch Sam Howell, nach dem Spiel bin ich mir nicht mehr so sicher, tatsächlich. Also das ist totaler Wahnsinn, dass der einfach immer, immer weiterspielt und alles so abschüttelt. Völlig verrückt.
Ja, brutal. Und ich glaube, 6 Sacks in einem Spiel, das gab es bisher auch nur einmal diese Saison. Ich glaube, gegen die Texans sogar.
Hm. Oh, okay, das Spiel, ja.
Ja, und dann, na, also ich habe dann, es gab dann ja dann, wie gesagt, allein 4 in der Hälfte, in der ersten Halbzeit. Ich glaube, beim dritten, ne, dann haben sie dann viel probiert, ihn ja auch viel, also viel mit Bootlegs irgendwie machen zu lassen, dass er rausläuft ganz schnell aus der Protection. Und dann aber bei irgendeinem Sack habe ich dann auch nochmal gedacht, also ja, man kann ihn auch mit Gewalt jetzt irgendwie kaputt machen. Also dann dachte ich auch, ey, also dann nehmt ihn halt raus. Es macht überhaupt keinen Sinn so. Mhm. Ja, also war schon echt übel, muss man sagen.
Ja, total furchtbar.
Er selber auch sehr frustriert und das ist ja schon auch, ne, finde ich auch dann in seinen Interviews, er ist ja sehr, also ja, natürlich sehr reflektiert, aber stellt sich ja auch immer so vor die Mannschaft und sagt immer, nee, es ist meine Schuld, ich muss diesen Wurf machen. Also ja, ist da mit Sicherheit auch nicht falsch an der Stelle, aber die Frustration war dann leider auch schon wieder sichtbar und dann musste auch das erste Surface-Tablet in seiner Karriere dran glauben. Gibt es da auch irgendwo Statistiken? Wie viel von den Dingern hat Tom Brady kaputt gemacht?
Genau, wer führt da? Welcher Quarterback hat die meisten kaputt gemacht? Ab wann fangen wir das an zu zählen? Ab wann gibt es
Surface-Tablets?
Ja.
Wenn mal was für den René Bugner irgendwie sowas zu zählen. Das ist doch eine gute Statistik.
Ja, das würde mich wirklich interessieren tatsächlich, ja.
Ja, also er hat mir da einfach extrem leid getan, einfach weil er wieder so dermaßen auf die Fresse gekriegt hat nach so einem guten Spiel von ihm und ich das so gewünscht hätte, dass er wirklich noch jetzt stark aus dieser Saison geht und mit Optimismus und Selbstbewusstsein weiter an sich arbeiten kann. Ich hatte auch mir noch die lange, lange Analyse von JT O'Sullivan angeschaut vom Green Bay Spiel und dachte einfach auch so, ja, ey, das jetzt wissen sie, wie es geht, jetzt funktioniert das doch. Mhm. Ja, übel. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen zu Bryce Young oder zum Quarterback?
Nee, letztendlich nicht. War keine gute Performance von ihm, das hast du ja schon gesagt, also liegt aber, wie gesagt, ja, zum Teil natürlich an ihm, aber ich möchte ihn wirklich mal sehen mit Selbstbewusstsein und einer starken O-Line, wo er sein Spiel so ein bisschen entfalten kann und einem vernünftigen Play-Calling. Und das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Es tut einem weh, dass man ihn im Grunde genommen nicht bewerten kann für seine Zukunft sozusagen, um sagen zu können, okay, der kann wirklich nichts oder hey, der kann wirklich der nächste Shit werden für uns Panthers. Das kann man leider nicht sagen. Das Einzige, wie du auch richtig gesagt hast, ist einfach, dass man sagen kann, also einen tougheren Footballspieler seiner Statur habe ich selber noch nicht gesehen.
Ja. Ja, und man, also auch nach so einem positiven Spiel von DJ Chark letzte Woche, der hat auch sehr viel fallen gelassen. Drei Drops, das ist auch immer dann natürlich schwer zu beurteilen, ne? Wie ist dann letztendlich der Wurf kam oder wie war das Fenster? Und ich jetzt schon auch letzte Woche so den Eindruck hatte, dass sich Bryce Young ja auch mehr traut, in etwas engere Fenster zu werfen und sich dann ja auch ein bisschen auf den Receiver zu verlassen, dass er physisch in der Lage ist, dann den Catch irgendwie zu machen. Ich glaube, das waren aber auch keine guten Routen der Receiver auch. Das war tatsächlich so ein, ja, wie in den ersten Wochen auch immer, ne? Keine Separation durch die Receiver, immer die Catches eigentlich nur so durch Comeback Routes, wo du ja dann einfach auch nie auf so große oder auf so großen Raumgewinn irgendwie aufkommst. Also das sah auch einfach stellenweise nicht so prickelnd aus und blöd natürlich auch, dass das Laufspiel halt überhaupt nicht funktioniert hat.
Genau. Also wahrscheinlich wieder so ein bisschen der Punkt, den ich ja immer mache, funktionierendes Laufspiel öffnet das gesamte Spiel. In dem Fall, ja, ich habe ja letzte Woche DJ Chark tatsächlich ja schon ins Team für nächstes Jahr gelobt, nach den Drops und nach dem, ja, wieder sehr späten Auftauchen von ihm im Spiel, was ja mit Sicherheit auch an der Separation lag, die er nicht kreieren konnte im ersten Durchgang. Also, ich weiß es nicht. Mittlerweile bin ich, also wirklich, von mir aus können fast alle gehen. So, gerade aus dem Receiver-Core ist da niemand dabei. Also, ich glaube, vielen hat einfach, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, keinen Bock mehr. Mingo wirst du wahrscheinlich halten, weil
kostet relativ wenig.
Genau, und ist halt ein Rookie. Ich war gestern sehr positiv überrascht, kann man mittlerweile nicht mehr sagen, aber ich war wieder sehr positiv angetan von Emir Smith-Marset. War dann heute mal wieder erschrocken, als ich dann gesehen habe, dass der aber auch nur für 12 Snaps auf dem Spielfeld stand, also für 22% aller Snaps. Das ist echt wenig.
Ist aber auch, wenn du sagst, nur für 12 Snaps auf dem Feld, die Offense hatte auch nur 54.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich wichtig. Aber ne, wenn du, weiß ich nicht, also ne, DJ Chark 45 Snaps, Jonathan Mingo 53 Snaps, vielleicht probierst du Smith-Marset mal ein bisschen mehr einzubinden, weil das funktioniert ja ziemlich gut und das könnte ja einer sein, den du im nächsten Jahr dann da behalten möchtest. Also teste ihn gerne mal etwas länger als nur für 12 mickrige Snaps.
Ja, und also ne, insgesamt Offense, wie gesagt, total Katastrophe. 124 Yards total, ne? 57 Rushing Yards. Season Low sozusagen. Also das war ein Lowlight in allen Belangen.
Wahnsinn.
Das Lowlight davor war gegen Dallas in Woche 11. Da waren es 187 Total Yards. Also nochmal 60 und ein paar weniger.
Schon krass. Krass.
Ja, also ne, wie gesagt, da sehr, sehr schlechtes Spiel von DJ Chark und dann ist es weiter wieder zusammengeklappt. Ne? Marquise Haynes, nächste furchtbare Szene. Hast du im Real Life wahrscheinlich dann auch gar nicht so gesehen.
Nein, habe ich nicht wahrgenommen.
Wie lange es gedauert hat, bis man auch erst wieder erkannte, wer es denn auch irgendwie war, wenn dann wieder da einer auf dem Rücken liegt und mittlerweile machen das die Spieler ja auch immer ganz gut, ne? Dass sie sich dann so drumrum stellen und bis sie ihn dann Dann habe ich auch kurz nicht hingeguckt, wer es dann war, und bis man dann irgendwann gesehen hat, wie er dann mit dem Card da abtransportiert wurde. Klar, noch der beruhigende Daumen nach oben irgendwann, aber der die ganze Saison immer ja mit, seit der Preseason ja schon mit seinen Rückenproblemen irgendwie hatte und es jetzt letztendlich dann schon auch so schlimm war, dass er nicht mit dem Team zurückreisen konnte, sondern über Nacht für Untersuchungen in Jacksonville blieb. Mhm. Also, ja, schlimm.
Ich glaube, mittlerweile gab es aber Entwarnung, ne, oder?
Kann sein. Ich habe mich, was die neuesten Berichte auf noch auf eine andere Geschichte konzentriert.
Ich bin der Meinung, ich hörte, dass es jetzt schon wieder Entwarnung gab, dass es nicht so schlimm war. Er aber tatsächlich ja über Nacht genau da war. By the way, mit einer Gehirnerschütterung, ne?
Also ach, das auch.
Gar nicht, okay. Ja, genau, kam wohl noch dazu. Dabei. Deswegen musste das so ein bisschen überprüft werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt schon wieder ein bisschen besser gegangen ist. Also es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie man befürchten konnte.
Kate Mays ist dann auch in der zweiten Hälfte raus mit einer Fingerverletzung. Das fand ich ganz interessant, dass die Frage von Rudi am Anfang dann auch gleich dazu kam. Ich finde, man kann die auch relativ beantworten. Also für mich ist das vorbei, dieses Experiment mit Kate Mays in der Starting O-Line. Das hat keine Zukunft, meiner Meinung nach.
Ja, war ja jetzt, glaube ich, Left Guard, ne? Vorher immer auf Right Guard.
Ja, musste er dann nochmal tauschen.
Genau. Da hatten wir hatten es ja schon häufig, ne, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht, schon, da muss man schon umdenken, aber Kate Mays ist kein Starting O-Liner. Nee. Ist noch nicht mal jemand, den ich als Tiefe da haben, ehrlich gesagt.
Ich dachte jetzt ja auch eigentlich, also Gabe Jackson hatte ja so ein paar gute Auftritte, aber das hast du ja dann auch immer schon gesagt, ne, wie dann ja auch mit einem schlechten Guard dann der Tackle im Grunde ja auch schwimmen kann. Und ich finde, man hat es in den letzten Spielen ja auch bei Taylor Moton gesehen, dass die rechte Seite nochmal deutlich schwächer wurde. Und zumal er ja, also Moton ja auch, glaube ich, schon angeschlagen war, jetzt so ein paar Wochen, stand ja auch auf dem Injury Report, Icky auch. Aber das hat das Ganze natürlich noch viel schlimmer gemacht.
Also die O-Line ist wirklich grauenhaft. Da kannst du nichts anderes zu sagen. Einfach wirklich grauenhaft. Und auch, also gerade wo du Icky sagst, ne, Icky mit, also wirklich einer historisch schlechten Saison, meiner Meinung nach. Ja. Das dürfte einer der schlechtesten Left Tackle in der NFL dieses Jahr sein. Und das nicht zu knapp. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich hörte vorhin nochmal irgendwie in den anderen Podcast rein, da hieß es dann, dass die O-Line vom finanziellen Standpunkt her, also da sollte sich keiner wundern, wenn wir die Spieler alle nächstes Jahr wiedersehen, weil sie halt zurückkommen. Da wird es dann natürlich mehr Stabilität geben, wenn Corbett und Christensen wieder da zurückkehren. Dennoch muss was getan werden. Und da müssen auf alle Fälle Spieler dazu geholt werden, sodass dann die Spieler, die jetzt diese Saison gestartet sind, in jedem Fall in die zweite Reihe wieder zurückgehen. Das kann so nicht funktionieren. Noch ein Jahr.
Ich meine, wir werden in unserem Off-Season-Programm natürlich das alles beleuchten und auch die Verträge entsprechend anschauen. Weil ich weiß zum Beispiel, der Taylor Moton hat damals eine Verlängerung bekommen, aber das muss ja jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her sein. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch Vertrag hat und auch der wird ja nicht jünger.
Genau, aber bei dem glaube ich tatsächlich, wenn da ein Austin Corbett nächstes Jahr neben ihm steht, wird das Ganze, also die rechte Seite wieder auf alle Fälle gefixt sein. Man muss sich aber sehr gut angucken, wie es mit Icky aussieht, wo genau da die Probleme liegen. Ob da auch einfach ein Left Guard hilft, aber der lässt sich einfach viel zu viel durch Schnelligkeit bei Passspielzügen schlagen. Und wenn man, und das wird der neue Coach entscheiden, viele Passspielzüge oder weiter sehr passlastig unterwegs sein möchte, dann ist Icky auf gar keinen Fall der richtige Left Tackle für diese Mannschaft.
Ja, also haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass gerade so in dem Blocking-Scheme, da müssen sie sich einen Plan haben. Also ich habe da jetzt auch schon ein paar Szenen gesehen, das hatte ich auch letztens in der Analyse nochmal von J.T. O'Sullivan gesehen, wenn dann der Blitzer, der eindeutig schon angezeigt wird, dann von dem Running Back irgendwie aufgenommen wird. Und er auch sehr klar, kannst du machen, aber du kannst den dann auch einfach völlig, also dass der Running Back danach noch lebt, ist auch manchmal ein Wunder, wenn der dann einfach gegen so einen Blitz anrennt und einfach nur als, also das ist ja schon kein Blocken, das ist ja einfach nur, ich stelle mich meinen Weg, damit du kurz noch auf ein Hindernis triffst oder so. Also das ist ja auch nicht schön anzusehen einfach.
Vielleicht sollten wir sonst versuchen, Derrick Henry einfach als Running Back zu machen. Den kannst du da dann hinstellen.
Ja, mit solchen Leuten geht das ja, das stimmt. Mhm. Aber mit einem Chuba Hubbard nicht. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, das war im Green Bay-Spiel. Ian Thomas hätte da, ist da auf den Blitz gegangen. Ich denke, naja, der müsste so von der Statur noch so ein bisschen schaffen, aber das war einfach völlig, also völliges Mismatch in Antritt, in Kraft, in der Fähigkeit, irgendwie so einen Blitz aufzubehalten. Also es geht einfach nicht. Und da müssen ja auch Dinge passieren. Und Ian Thomas, ich glaube, das ist eh auch geschwätzt, das Thema.
Das glaube ich auch, ja.
Wer noch ein Monsterspiel hatte, ist Derrick Brown. Bei dem habe ich immer das Gefühl, der das ist wie so ein Stier und jede gegnerische Line oder gegnerisches Laufspiel ist gleichbedeutend wie so ein rotes Tuch, das man vor dem Stier hin und her wedelt und er räumt dich dann einfach ab. Mhm. Beast, der Typ. Wurde disqualifiziert im vierten Quarter nach einem kleinen Auseinandersetzung mit Cam Robinson, dem Left Tackle. Ja, wurden, glaube ich, beide sogar vom Platz gestellt.
Habe ich nicht so, also ich habe es jetzt nur von ihm gelesen, ich habe es nicht so richtig mitbekommen tatsächlich, weil, wie gesagt, nur eine kurze Version geguckt, das war ein bisschen schwierig, ja.
Was ich auch das zweite Mal gesehen habe, das weiß ich nicht, ob du das dann auch irgendwo gesehen hast, also jetzt schon das zweite Mal tatsächlich, dass Brian Burns manchmal wirklich tief in der Coverage steht und dass er das einfach überhaupt nicht kann.
Ja. Er zieht sich mir viel zu weit zurück insgesamt, also so für das ganze Spiel. Es ist halt nicht der Playmaker, den ich erhofft habe, im Spiel zu sehen. Aber ja, du hast recht. Das sehe ich genauso wie du.
Also übrigens Brian Burns, ne, also hat ja auch angeschlagen gespielt gestern. Es gab nach dem einen Sack, den er hatte, gedacht, okay, das war jetzt nicht der Spider-Man-Move, den er sonst so macht, sondern eher, ich stehe mal langsam auf, weil mein Knie tut weh. Also der hat da offensichtlich auch in den letzten Wochen ja immer mal wieder Probleme gehabt. Der wurde jetzt natürlich auch immer angesprochen, ne, mit du hast ja noch keinen Vertrag und so und jetzt ist das auch alles nicht so schön in Carolina und willst du denn bleiben? Oder ne, versuchen die Journalisten ja schon auch ein bisschen rauszulocken, zwei, drei Sätze. Anscheinend ist es so, dass er so ein mega Komfortzonen-Typ ist und oder überhaupt nicht auf Veränderungen steht. Der meinte auch so, auch dieses College und Transfernummern fand er immer scheiße, weil dann musst du von deinem bekannten Team weg und dann das irgendwie machen und klar, das gehört irgendwie dazu und in Pro Sports und so, aber eigentlich mag er das gar nicht gerne, deswegen würde er so allein aus den Gründen irgendwie gerne hier bleiben.
Spannend.
ja, mal gucken, aber kommen wir auch bald dazu, es gibt ja noch einige Free Agent Pass Rusher nächste Saison.
Oh, da bin ich auch schon. Auf die Folgen bin ich tatsächlich auch schon gespannt, wenn wir uns das angucken. Eine Frage muss ich dir noch stellen zu einem Spieler. Weißt du denn, wer eigentlich gestern die meisten Snaps gespielt hat? Ohne dass du jetzt vielleicht auf die Snap-Counts guckst. Und damit meine ich sowohl auf dem Feld als auch dann in den Special Teams.
Ah, ich weiß es nicht, aber es ist bestimmt eine spannende Frage, weil die Special Teams jetzt natürlich etwas anders waren.
Ja, das stimmt, da hast du recht. da hast du vollkommen recht. Es gab ja, also ne, über die O-Line reden wir hier nicht, weil die gab es nicht. Ja. Keine O-Line-Special-Team-Snaps, was sehr, sehr selten ist. Aber wenn du keine Kicks machst, dann brauchst du die halt nicht. Nee, genau, es ist ein Defensive-Spieler, der 100% Defensive-Snaps hatte und 35% Special-Team-Snaps und damit die meisten Snaps auf dem Feld stand.
War das dann vielleicht sogar Derrick Brown?
Nein, es war Shaquille Griffin.
Ach ja.
Und das fand ich nämlich mega faszinierend, weil ich nämlich erstmal gucken musste, wer ist denn das, der aussieht wie Dante Jackson, aber die Nummer 20 auf
dem Ja.
Mir passiert.
Wen das Haar.
Ja, und das fand ich, also ich habe jetzt nicht mit dem vollen Auge 100% die ganze Zeit hingeguckt und kann deswegen keine gute Analyse vielleicht dazu geben, zu ihm selber, aber ich fand das, was er gemacht hat, sah eigentlich ganz ordentlich aus. Ich wäre gespannt, den würde ich gerne im nächsten Spiel nochmal beobachten, sollte er denn spielen, sollte es wieder Ausfälle geben, weil wir hatten ja den einen oder anderen Cornerback-Ausfall und deswegen musste er auch so viel ran. Aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also genau das, was ich gesehen habe.
Ja, also ich denke, das nächste Spiel dahingehend sowieso interessant, was sie machen und wer spielt und auch sollte Fitterer noch im Amt sein oder ne, also und für wen spielen denn die Spieler oder also klar, halt irgendwie Tape produzieren.
Genau so. Ich denke, die müssen zeigen, was sie können, um vielleicht noch, also ne, gerade so jemand wie Shaquille Griffin oder so, der Free Agent wird nach dieser Saison. Da haben wir einige dabei, die so ein bisschen noch was zeigen. Also ich glaube, Frankie Louvu muss grundsätzlich nichts mehr zeigen, aber der braucht halt auch jedes Tape, was er bekommen kann, ist einfach nur gut, um Geld zu bekommen im nächsten Jahr. Da bin ich auch sehr gespannt, ja.
Ja, kann er dann nach Philadelphia oder nach San Francisco.
Ich war übrigens gestern schwer überrascht, dass Julio Jones bei den Eagles spielt. Das war mir nicht bekannt.
Das hatte ich letztens irgendwo, das hatte ich gesehen, in irgendeinem, was weiß ich, so einem Team-Video-Story-Instagram-Real-Zeug. weil, war denn, der war ja bei den Buccaneers zuletzt, ne?
Wenn du das sagst.
Ich meine, und dann, aber das ist ja auch, also ich fand den früher ja schon auch krass. Ich meine, war halt leider immer im falschen Team, der Typ.
Ja, musste, also ne, als Panthers-Fan muss man den ja hassen.
Aber also der ist halt auch weit über dem Zenit, ne?
Ja, aber einen Touchdown hat er trotzdem gefangen. Ja, du hast auch recht. Also, genau, ich hatte ihn noch bei den Titans, da hatte ich ihn noch.
Stimmt, da war er nämlich auch noch.
Genau. Falcons, Titans, Bucks und jetzt bei den Eagles.
Ja, komm nochmal rum.
Ja. Und jetzt beim Contender, also das ist ja schon ein bisschen interessant auch dann.
Mhm, absolut.
34 Jahre alt. Wird kurz vorm Super Bowl 35. Vielleicht holt er noch mal einen. Das wäre sehr, sehr interessant.
Ja, das soweit erstmal zur Sache, die man auf dem Spielfeld gesehen hat. Was, wie gesagt, schon ne, wie eine Kette an umfallenden Dominosteinen gewirkt hat. Und als ob es nicht irgendwie reicht, hat irgendwie Mr. Tepper gemeint, setz noch mal einen drauf und wirf noch mal einen Kanister Öl ins Feuer.
Naja, warum nicht?
Ich habe das, du hattest das ja noch getwittert und da habe ich das ja das erste Mal gesehen und seitdem, also du kannst heute ja nicht mehr irgendwie durchs Social Media oder durch NFL-Blogs gehen, ohne diesen Clip zu sehen. Also das verfolgt einen ja tatsächlich.
Ja.
Und das ist so abstrus. Also wer es nicht gesehen hat, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich verlinke es natürlich auch noch mal, aber David Tepper steht in seiner
Owner-Box-Loge,
was weiß ich, ist offensichtlich frustriert, ob des Spielverlaufs gut, soweit gehe ich mit, wer nicht.
Die Szene soll nach der Interception passiert sein.
Okay. Mhm. Und man sieht dann, es ist nur so halb, aber sieht sehr, sehr stark danach aus, als ob er so seinen leeren kleinen Trinkbecher einfach so zum Fenster raus schleudert. Also ohne den Becher, nur die Flüssigkeit, dann diesen Becher auf den Schreibtisch pfeffert und dann ist er nicht mehr gesehen. Also man, jetzt nochmal so bildbeschreibungsmäßig, wie gesagt, ihr habt es bestimmt schon gesehen, ich verlinke es auch nochmal. Und das ist so eine abstruse Szene. ja, und vor allem, also wie Scott Fitterer daneben steht, so gar nichts, so Blick absolut nach vorne, als aber schon, keine Ahnung, schon sagt, hier, bin wahrscheinlich eh nicht mehr bald da oder so, aber naja, und wie es dann halt ist, und ich meine, das wird ja offensichtlich irgendwie ein Fan gefilmt haben oder so, und wie das dann eben so ist, sowas geht dann eben leider sehr, sehr schnell und verbreitet sich, mittlerweile jetzt schon auch so, dass es von der NFL Aussagen gibt, ja, wir haben das Video gesehen und sind uns dessen bewusst, aber kein Kommentar bislang. Von den Panthers noch gar nichts gehört, also gar nichts, weder kein Kommentar, sondern einfach gar nichts. Und ja, wenn man es jetzt versucht, ein bisschen zu entspannen, das ist jetzt nicht... Er hat niemanden jetzt irgendwie wie seinen Vorbesitzer irgendwie beschimpft, sexuell genötigt oder sonst irgendwas. Aber er hat sich einfach verhalten wie ein Arschloch. Jetzt hätte ich das piepsen müssen hier, ne? Aber
nein, wir sind explicit.
Und also auch so viel wieder nach dem Motto, ja, ich bin ja ein geduldiger Mann und so. Also ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt einen sehr schönen Text, den habe ich auch verlinkt, von Scott Fowler vom Charlotte Observer. Ich übersetze frei. Gibt es irgendjemand im Carolina Panthers Office, der noch sagt, hey Dave, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Wir versuchen, Amerikas besten Football-Headcoach zu bekommen. Kannst du bitte aufhören, dich wie ein Clown aufzuführen?
Das ist und, geil, ey. Den Satz.
Das Schöne ist, Scott Fowler hält da ja sich dann auch dann nicht so zurück und bei David Tepper sowieso nicht. Und ja, also alleine das, wenn dieses Team sowieso schon also wirklich Bodensatz gerade ist, an gerade auch wegen dem Owner, ne? Und dann lange Artikel über Missstände und dysfunktionale Franchise und sowas. Und dann schüttet dein Owner seinen Drink auf Jaguars-Fans aus oder sonst was, weil sein Team Grütze ist. Ja, er hätte ihn ja auch Scott Fitterer über den Kopf kippen können, weil der ist wirklich mutmaßlich mitverantwortlich, dass das Team so spielt. Mhm. Aber wie unbeliebter kann man sich noch machen?
Du, also mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, der mir durch den Kopf ging, war so, das letzte Mal, als David Tepper nach oder während eines Spiels ausgerastet ist, musste der Headcoach gehen. Watch out, Chris Tabor, aber gut, der muss ja eigentlich eh gehen. Das macht
jetzt keinen Sinn.
Nee, genau, das wird nicht passieren, aber es war mein erster witziger Gedanke. Und ansonsten finde ich diese ganzen Analysen heute völlig wow, jetzt geht's richtig rund, ne? Weil irgendwie diese Nicht-Reaktion von Scott Fitterer wird jetzt ja so ausgelegt, so nach dem Motto, ja, da könnt ihr mal sehen, selbst Scott Fitterer denkt sich da schon nichts mehr bei, das ist offensichtlich was ganz Normales, da sollte mal hinterfragt werden, wie David Tepper mit seinen Mitarbeitern umgeht, vielleicht ist das da gang und gäbe, dass das genau so passiert, also das wird da schon so ein bisschen rein interpretiert irgendwie und ach, über dieses ganze Ausmaß, was du jetzt hier auch was du so zeichnest, was ich völlig nachvollziehen kann, bin ich mir dessen noch gar nicht so bewusst. Ja, ey, wir versuchen gerade einen Headcoach zu verpflichten. Das alles zeigt jetzt nicht irgendwie für diese Franchise möchte ich arbeiten, für diesen Owner möchte ich arbeiten. Dass die Panthers sich noch nicht gemeldet haben, ist relativ klug in dem Zusammenhang, weil warte mal erstmal ab, was da überhaupt so passiert und dann, also setz dich bitte zusammen und nicht, das Schlimmste wäre jetzt, glaube ich, gewesen, hätte er sich direkt danach vor die Kameras gestellt und gesagt, ja, der hat aber auch gesagt, unser Team ist doof. So, Junge, Das wissen aber schon alle längst. Sei froh, dass du keine Gatorade-Tonne Bier über den Kopf bekommst, David. Ja, weiß ich nicht. Also es ist alles, ich bin sehr gespannt. Viele schreiben ja jetzt oder viele haben jetzt auch geschrieben, dass er auf alle Fälle das Team jetzt entzogen bekommen muss. Ich glaube,
weißt du, was passieren muss, damit das funktioniert?
Hey, wenn du das, nein, weiß ich nicht.
Es müssen 24 von 32 Ownern müssen einstimmig dafür sein, dass er das Team verkaufen muss.
Oh, ach, guck an.
Ja, ja. Also der Commissioner kann ihn zum Verkauf zwingen, aber es müssen 24 Owner müssen zustimmen.
Okay, und die müssen dann wahrscheinlich sagen, hier, da ist irgendwas, was der gesamten Liga schadet, was uns damit auch schadet, dem Ansehen schadet, wie auch immer. Und da wird, glaube ich, ein Bierbecher auf einen Jaguars-Fan nicht reichen.
Ich glaube es wird auch so nicht passieren.
Nein, also absolut nicht. Warum auch? Also das ist jetzt so, der Druck wird natürlich immer größer. Es wurde ja jetzt schon viel irgendwie von unseren deutschen Hörern oder so, Hörerinnen gesagt, wie lange er das noch mitmacht, wann er keinen Bock mehr hat oder so. Ja, das sind ja alles so Punkte, wo er dann vielleicht irgendwann sagt, ach, wisst ihr was denn, lasst mich doch in Ruhe. Das ist, scheint nicht das Business zu sein, in dem ich hier gut bin. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er zieht sich eher dann noch vielleicht einen Tick weiter zurück, aber dass er das Team verkauft ist.
Also es wird, ich bin mir relativ sicher, es wird ein Nachspiel haben für ihn. Es ja. gab mal einen, habe ich auch einen Artikel verlinkt dazu, es gab mal einen Owner der Titans, glaube ich, der auf der Tribüne mit Handgesten und Beleidigungen auf sich aufmerksam gemacht hat, der musste $250,000 Strafe zahlen.
Okay, das hat David Tepper in der Socke an schlechten Tagen.
Ja, das glaube ich auch.
Wahnsinn, also das ist ja schon echt ein bisschen verrückt.
Ja, also wie, ne? Also was kann denn nach so einem Spiel noch, also noch schlimmer kommen?
Ja.
Also der Junge, wobei so jung ist er nicht mehr, hatten wir letzte Woche schon, der Mann muss sich sehr, sehr dringend Gedanken um seine Reputation und um seine Außenwirkung machen.
Ja.
Weil man vergleicht ihn ja jetzt schon mit Dan Snyder 2.0 und so.
Vielleicht stellt er einfach Scott Fowler an, als denjenigen, der ihm immer sagen muss, was gerade in der Außenwirkung wirklich passiert.
Absolut, wäre eine gute Idee. Gut, lass uns doch das Thema hier beenden. Es steht noch ein Spiel an gegen die Tampa Bay Buccaneers, der Season Closer zu Hause im Bank of America Stadium. Dazu gibt es zum letzten Mal ein Scouting Report von Tom. Tom, wie stehen die Buccaneers da?
Hey, you that fast guy? Yeah. Oh, okay. I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir treffen jetzt auf die Tampa Bay Buccaneers. Haben wir auch schon ein Spiel gehabt. Sah unsere Offense nicht so gut aus. Und ja, für die Buccaneers geht's wirklich um alles. Wenn sie gewinnen, haben sie die Playoffs geschafft. Und ich glaube, wenn sie verlieren, sind sie, glaube ich, schon relativ sicher raus, weil die Saints spielen ja gegen die Falcons und wer das Spiel gewinnt, würde bei der Niederlage der Buccaneers, glaube ich, vorbeiziehen. Gäbe, glaube ich, dir noch kleine Chancen, dass sie Siebter werden in der ganzen Conference, aber ja, die müssen eigentlich das Spiel gegen die Panthers gewinnen und das ist auch deren Ziel. Baker Mayfield hat jetzt ja zwischenzeitlich echt gute Tage gehabt. Dem steht jetzt ja auch eine Vertragsverlängerung vielleicht bevor, dass er so einen Deal wie Geno Smith kriegen könnte. Ja, hatte ein Spiel sogar ein perfektes Passer-Rating, richtig gut aufgelegt mit seinen Wide Receivers Chris Godwin und Mike Evans. Und ja, dahinter müssen wir gucken, wie sie ja diese Rolle des Wide Receiver Nummer 3 finden. Kate Otten, der Tight End, kriegt viele Catches, aber auch Wide Receiver Trey Palmer. Ist da schon jetzt langsam so eine Rolle, die sich langsam füllt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, Mike Evans und Chris Godwin unter Kontrolle kriegen. Und im ersten Spiel hatten wir große Probleme, überhaupt gegen Mike Evans zu spielen. An sich, die O-Line, die wird so langsam besser, was halt bei denen auch wichtig ist, weil sie halt, weil die viel gerne laufen wollen. Ihnen fehlt natürlich der Center Ryan Jensen, der schon lange auf IR ist, aber es ist deswegen auch nicht die beste O-Line, aber es ist trotzdem noch eine, angeführt von Left Tackle Tristan Wirfs, der ja seit diesem Jahr Left Tackle spielt, eine Unit, die wirklich gut ist und jetzt kein großes Problem, das würde ich eher sagen. Und ja, Running Back, Rashad White, spielt eine gute Saison, ein bisschen unterm Radar, war jetzt nicht diese Big Plays kreiert, aber trotzdem konstant ein guter Rusher und der eigentlich immer seine Yards macht. Und ja, ich glaube, auch gegen unsere Defense wird er einen guten Tag erwischen. Bei der Defense, wir müssen sagen, dieser Coaching-Tree im ersten Spiel gegen die Buccaneers sahen jetzt nicht so gut aus, konnten wir Mike Evans nicht stoppen. Jetzt im letzten Spiel, die Mike Caldwell-Defense kommt ja auch aus dem Coaching-Tree von Todd Bowles, von Jacksonville Jaguars, aber jetzt haben wir nicht einen Punkt gemacht. So, ich glaube, das wird auch wieder sehr, sehr zäh. Wie gesagt, das ist eine Defense, die zuerst auch den Lauf verteidigen möchte. Vita Vea, jemand, der da wirklich das Spiel übernehmen kann. Und aber sonst auch Shaquille Barrett war ja zuletzt verletzt, konnte nicht mitspielen, können wir dabei sein. Logan Hall, Kalijah Kansi in der Line, das sind alle Spieler, wo man sagt, die sind sehr physisch, können gut den Lauf verteidigen. Und wenn dann eine strauchende O-Line kommt, dann kann das wirklich, wirklich schwierig werden. Devin White, Lavonte David, ein sehr gutes Linebacker-Duo, kennen wir bestimmt jetzt auch schon alle, weil wir so oft gegen die beiden spielen mussten, haben auch immer oft gute Spiele gehabt. Und dazu vielleicht noch zu sagen, Carlton Davis, der Cornerback, der oft die gute als Cornerback die guten Receiver auch übernehmen muss. Jamal Dean ist ja der andere, der physische, und Carlton Davis dann der Cornerback, der wirklich den anderen Part gibt, der jetzt nicht ganz so physisch ist, aber dafür gegen die Wild Runner besser eingesetzt werden könnte. Der war jetzt auch verletzt, sieht aber auch wohl eher so aus, dass er spielen kann. Und ja klar, Antoine Winfield, das ist so ein Playmaking Safety, der wirklich Big Plays auflegen kann, richtig stark ist, vielleicht der beste Defense-Spieler aktuell. Und ja, insgesamt, es ist ein gutes Team, was jetzt gegen die Saints zuletzt nicht ganz mehr so stark, außer gerade die Offense. Aber ja, wir haben jetzt, sahen jetzt so schlecht aus. Es erwarten, glaube ich, alle, dass die Buccaneers das Spiel gewinnen, weil es halt für die noch was geht. Beim Panthers ist jetzt ja alles verloren. Wir wissen, dass wir das schlechteste Team sind. Die Bears haben den ersten Pick schon mal sicher. Und deswegen, bei dem einen Team geht es noch um richtig, richtig viel und bei uns geht es um nichts. Und das andere Team, wo es um was geht, ist wirklich deutlich besser in dieser Saison. Und deswegen sind die Buccaneers Favorit. Ich würde es aber trotzdem nicht ganz unterschätzen. Wir haben schon noch ein paar Playmaker und die Defense und auch die Offense. Das ist nur, ich würde eher sagen, Durchschnitt, manchmal besserer Durchschnitt. Aber es ist jetzt kein Team, wo wir jetzt zum Beispiel da auf die Dallas Cowboys getroffen haben, wo wir wirklich chancenlos waren. So gut sind die Buccaneers nicht und deswegen glaube ich schon, dass wir eine Chance haben, aber wir gehen natürlich als Underdog in diese Partie.
Vielen Dank, Tom, und wirklich vielen, vielen Dank für die Mühe, die du dir jede Woche machst, uns sowas einzusprechen, denn das ist logischerweise der letzte Scouting Report für diese Saison. mit den Playoffs haben wir ansatzweise wenig zu tun und ja, ich bin jetzt so ein bisschen gespannt. So Season Closer sind ja, es wäre natürlich nochmal einfach ein gutes Spiel und besonders eine gute Quarterback-Leistung irgendwie wichtig, aber irgendwie ist es jetzt ist es irgendwie auch schon durch, ne?
Ja, so ein bisschen vielleicht.
Also ich habe jetzt auch keine große Meinung mehr. Jetzt irgendwie sollte man jetzt irgendwie noch Spieler benchen oder irgend sowas. Ich denke dann auch nur so, also keine Ahnung, dann lass Bryce Young eine halbe Stunde spielen oder so. Oder wenn sie dann feststellen, die Falcons, die fressen sie auf im Pass Rush, glaube ich jetzt nicht so, aber man weiß es ja nicht, dann nehm ihn raus. Also, weil man muss ihn jetzt nicht mit Gewalt kaputt kriegen.
Nee, absolut nicht. Aber gut, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, da wird dann tatsächlich da wird tatsächlich wahrscheinlich mit der vollen Kapelle nochmal gespielt werden. Mhm. Zumindest mit den Spielern, die auch noch genug Effort in diesem Jahr zeigen.
Dann lass uns doch Schluss machen für heute.
Okay.
Oder machen hast wir. Du noch was auf dem Herzen?
Ja, weil ich es gerade sehe und es offensichtlich bisher ignoriert habe, weil ich mein Handy heute sehr selten in der Hand habe, möchte ich an dieser Stelle Bluebird gratulieren, dem Max, der die Hörerliga gewonnen hat.
Ja, gratuliere.
Sehr, 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 sehr gut. Ja, finde ich, also das zweite Mal, ne? Er hat das erste Mal unsere allererste Hörerliga gewonnen und jetzt wieder.
Wird er sich den zweiten Ring an den Finger stecken können.
Wahnsinn. Ja, also herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich hatte relativ wenig damit zu tun. Ich habe den letzten Platz vermieden. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, Max.
Wir setzen uns mit dir in Verbindung, dass wir dir deinen zweiten Ring anfertigen lassen können.
So.
Ja, ich glaube, das war's dann auch. Wir müssen mal noch schauen, wie es die Woche weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich am Ende der Woche nochmal eine Newsletter-Ausgabe lohnt, denn ich glaube, es wird noch ein paar Nachrichten nach oben gespült werden diese Woche. Check den gerne ab, podkeeptalking.substack.com oder schaut auf unsere Webseite wekeeppounding.de. Da sind alle Links und natürlich auch Shownotes, ist das auch nochmal verlinkt. Wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, würden wir uns sehr freuen. Ist sicher auch für die Offseason keine schlechte Idee. Wir müssen jetzt dann auch nochmal ein bisschen dann, ne, überlegen. Da kommen wir dann aber auch bald auf euch zu, wie wir die Offseason gestalten. Ich kann es tatsächlich noch gar nicht sagen, ob wir direkt nächste Woche euch mit unserer Season-Closing-Folge beehren können oder ob das ein paar Tage länger warten muss. Das müssen wir mal noch besprechen. Da ist es terminlich etwas eng. Wir machen aber auf jeden Fall noch eine Saisonabschlussfolge, bevor wir dann in unseren Off-Season-Modus gehen. Der wird sich wahrscheinlich, stellt sich das jetzt so entspannt vor, aber mit neuem Headcoach und etc. Glaube ich, dass wir doch sehr regelmäßig uns hier virtuell treffen.
Ja, das glaube ich auch.
Sehr schön, Kai. Dann wünsche ich dir einen geruhsamen Abend.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Und einen guten Start in das neue Jahr. Musst du arbeiten wieder?
Ja, morgen geht's wieder.
Na, dann.
Das klang zu fröhlich, glaube ich. ja, doch, ich freue mich. Ja, morgen muss ich wieder
arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten, von daher jetzt auch den restlichen Abend voll erholen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch das hier trotzdem anhört. Dieses, vor allem jetzt heute, eine eher etwas schlimmere Folge, aber es kommen bessere Zeiten. Ne? Wie hat es der Rudi gesagt? Es kann nur besser werden.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Dann habt ganz vielen Dank und wir hören uns bald wieder und denkt immer dran.
We keep pounding and you keep listening.
Macht es gut. Bis bald. Ciao.
Bye, bye.